Die Lesung heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und ich würde gerne noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater, danke, dass du uns heute hier zusammengeführt hast. Bitte öffne unsere Ohren und unsere Herzen, auf dass wir dein Wort hören. Amen. Alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten: Der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Wer von euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt er nicht 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und geht nach Hause und ruft die Freunde und die Nachbarn zusammen und sagt ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen besitzt und eine davon verloren hat, zündet nicht ein Licht an, kehrt das Haus und sucht eifrig, bis sie findet? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, wird man sich freuen im Beisein der Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Und er sprach: Ein Mann hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Aber als er alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Und da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, und ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Stelle mich wie einer deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg. Da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid, und er eilte ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Und sie fingen an zu feiern. Sein ältester Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was da sei. Der sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater: All die Jahre diene ich dir nun. Nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet? Er aber sagte zu ihm: Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden.
Ich möchte noch ganz kurz beten. Himmlischer Vater, bitte hilf, dass wir Jesus jetzt besser kennenlernen und durch ihn auch dich besser kennenlernen. Amen. Ja, ihr habt es in Lukas 15 schon gesehen. Es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung und die können ganz schön kompliziert sein. Aus kindlicher Perspektive haben wir das wahrscheinlich alle schon gemerkt. Wenn man aufwächst, merkt man ab und zu, hier läuft es nicht so ganz rund. Aber als Onkel, als Tante, als Mutter, als Vater in meinem Fall, ist mir persönlich das dann doch noch einmal ein Stück bewusster geworden. Einerseits habe ich erst gemerkt, wie unmöglich Kinder sich manchmal benehmen. Erst wenn man selbst welche hat und sie erziehen soll, merkt man, wie sich Kinder manchmal benehmen. Aber andererseits ist es auch so, dass man als Vater sehr viel deutlicher merkt, ich bemerke, wie oft ich es vermassle. Manchmal bin ich zu streng mit meinen Kindern, manchmal lasse ich ihnen zu viel durchgehen. Manchmal erwarte ich zu viel von ihnen, manchmal zu wenig. Manchmal bringe ich sie in Schwierigkeiten, weil sie was getan haben, wenn ich sie tatsächlich in den Arm nehmen sollte. Und manchmal ist es umgekehrt. Und manchmal wünsche ich mir einfach, dass ich die richtigen Worte zur richtigen Zeit für meine Kinder finden würde. Mein Problem wird natürlich einerseits dadurch besser erklärbar, dass ich verstehe, dass sowohl Väter als auch Kinder gegen Gott rebelliert haben. Das haben wir ja in unserer Gott-Kennenlernen-Reihe gesehen. Wir wollen selbst bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und die Väter und die Kinder, da gibt es dann eben eine Konfrontation. Das ist ganz klar und zu erwarten. Aber wenn man auf der anderen Seite steht, wenn man ein Kind ist, dann kann das eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein. Und es kann sein, dass es dir so geht, dass du deinen Vater und vielleicht deine Kindheit lieber vergessen möchtest, weil der Schmerz einfach zu tief sitzt. Wenn wir heute Gott als Vater kennenlernen, dann kommt dir vielleicht der Gedanke, wenn Gott wie mein Vater ist, dann will ich garantiert nichts mit ihm zu tun haben. Die Beziehung mit dem Vater ist negativ besetzt. Und falls dir das so geht, dann kann ich nur vorschlagen, dass du jetzt versuchst, für eine kurze Weile dieses negative Vaterbild beiseite zu legen und Jesus ganz bewusst die Erlaubnis zu erteilen, dass er für dich ein Bild von unserem Vater im Himmel malt. Denn Jesus stellt uns Gott als Vater vor, und zwar als Vater, der ganz anders ist als unsere negativen Vorstellungen. Gott ist der Vater, den wir uns in unserem tiefsten Inneren wünschen. Heute schauen wir uns also wohl die größte, die schönste Geschichte an, die Jesus jemals erzählt hat. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es geht um die Beziehung zwischen, wir haben es ja schon gesehen, zwischen Vater und Sohn. Genauer, einem Vater und seinen zwei Söhnen. Ursprünglich hat Jesus die Geschichte einer Gruppe von Zuhörern erzählt und die ganze Begebenheit hat dann Lukas im Lukas-Evangelium festgehalten, in dieser Biografie von Jesus. Und hier finden wir ihn am Anfang in Vers 1 und 2 den Kontext dieser Geschichte heraus. Also, Vers 1 und 2. Alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten: Der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Es gibt also zwei Gruppen hier, das sehen wir ganz deutlich. Die Zöllner und Sünder und die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und die reagieren sehr unterschiedlich. Die Zöllner und Sünder suchen seine Nähe. Das waren die Zöllner und Sünder waren dabei die Anrüchigen in der Gesellschaft, der Abschaum. Den sollte man besser meiden, wenn man irgendwie Anstand hat. Und die wollen nah bei Jesus sein. Und das ist den Pharisäern und Schriftgelehrten, also den ehrlichen Leuten, harte Arbeiter, die Mittelklasse, die obere Mittelklasse vielleicht, Oberklasse sogar der jüdischen Gesellschaft, das ist ihnen nicht recht. Die sind unzufrieden, weil Jesus sich nicht von dieser Bagage fernhält, sondern sich mit Leuten abgibt, die gesellschaftlich in keinster Weise akzeptabel sind. Jesus bricht mit den gesellschaftlichen Regeln des Umgangs, er bricht mit den Erwartungen und das passt ihm nicht. Und hier kommt jetzt die Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist die Antwort oder Teil seiner Antwort auf ihr Murren. In Vers 11 beginnt sie. Und er sprach, Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Okay, das ist schon ziemlich drastisch. Sehr alt wird er wohl nicht gewesen sein, der jüngere Sohn. Er ist noch unverheiratet, vielleicht ist er nur ein Teenager. Und jetzt kommt er daher und will seinen Erbanteil ausbezahlt haben. Deutlicher kann er dem Vater wirklich nicht sagen, die Beziehung mit dir kümmert mich den Dreck. Für den Sohn ist es offensichtlich ein Hindernis, dass der Vater noch lebt und selbst seinen Besitz verwaltet, den eigentlich er zur Verfügung haben könnte. Er sagt im Endeffekt, jetzt stirb schon, huh? Damit ich mein Leben so leben kann, wie ich es will. Es gibt schon subtilere Weisen, wie man sich im Teenageralter oder auch später von seinem Vater unabhängig machen kann. Also von positiver Distanzierung ist hier keine Rede. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das zu meinem Vater sagen würde. Ich fahre zum Haus meines Vaters, ich klingle an der Tür, Tür geht auf und ich sage zu ihm: Vater, gib mir meinen Anteil von allem, was du hast. Ich habe noch zwei Geschwister, das heißt, ich kriege nur ein Drittel, aber ist besser als gar nichts. Verkauf also jetzt bitte das Haus, ihr könnt euch ja was Kleineres suchen. Wir sind sowieso alle aus dem Haus und dann will ich meinen Anteil. Wie würde euer Vater reagieren? Wahrscheinlich so wie meiner, der würde kurz einen Prozess machen. Es ist einfach unvorstellbar, dass er jetzt sein Haus inseriert und mir mein Drittel gibt. Aber das ist genau das, was der Vater letzten Endes in der Geschichte macht. Vers 12, da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Und damit steht für den Sohn jetzt nichts mehr im Wege, damit er sein Leben endlich frei und uneingeschränkt leben kann. Und Vers 13, wenige Tage danach, machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Also es dauert anscheinend nicht lange, das Geld ist verbraucht, Geld verheizt, Kumpels damit wahrscheinlich imponiert. Und der Rest geht drauf für wilde Partys, für Drogen, für Frauen. Man kennt das ja. Leider geht eben mit dem Geld auch der Spaß zu Ende. Vers 14. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Auf einmal wollen die Leute, denen er gerade noch imponiert hatte mit seinem Geld, und mit denen er gerade noch gefeiert hatte, nichts mehr von ihm wissen. Er hat nichts mehr zu bieten. Was soll man mit so jemandem rumhängen? Und deshalb gerät er in Not. Vers 15. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Schweine hüten als Jude, übel. Jetzt ist er jung, er ist anscheinend obdachlos und hat nicht einmal genügend zu essen. Vers 16, er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, doch niemand gab ihm davon. Also wenn man Appetit auf Schweinefutter kriegt, ich glaube, dann geht's einem wirklich dreckig, dann geht's nicht mehr weiter runter. Und so fängt er jetzt an, über seine Situation nachzusinnen. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Selbst die Diener bei meinem Vater hatten es besser. Vers 17. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vater, sagt er, ich habe gegen dich rebelliert. Ich bin schuldig geworden. Es tut mir leid. Ich will zurückkehren. Und Vers 20, er macht sich also auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater. Also der Vater hat offensichtlich Ausschau gehalten und jetzt sieht er ihn endlich zurückkommen. Wenn ich abends fertig bin mit meiner Arbeit und nach unten zu meinen Kindern gehe, dann wenn sie mich dann sehen, dann ist es jeden Abend das Gleiche. Max rennt auf mich zu, wirft sich mir in die Arme und ruft, Papa! Das ist genial, das ist ein Highlight für mich jeden Tag. Und ich schmelze jedes Mal dahin, wenn das passiert. Aber die Beziehung zwischen Max und mir ist eben auch relativ unkompliziert. Er ist ja erst 3 Jahre alt und er hat nicht das gemacht, was der jüngere Sohn gemacht hat. Der jüngere Sohn, der weiß, dass er einiges verbockt hat. Er hat viel Geld verloren. Er hat sein Leben an die Wand gefahren. Er allein trägt Schuld daran, dass die Beziehung mit seinem Vater eigentlich komplett ruiniert ist. Gott ist dieser Vater. Und viele von uns sind wie der jüngere Sohn in dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Wir alle sind davon gerannt. Manche von uns leben in kaputten Beziehungen mit Menschen, denen wir nahestehen. Manche haben vielleicht schon mal was geklaut, irgendwo was mitgehen lassen. Dazu muss man kein Kind sein. Auf der Arbeit ist es manchmal so, vielleicht hat man Arbeitszeit gestohlen. Kleine Dinge oder große Dinge, Steuer, was auch immer. Vielleicht waren wir auch untreu, gerade wenn wir in einer Beziehung sind. Es gibt alle möglichen Symptome unserer Rebellion. Und es ist aber klar, dass wir auf die eine oder andere Weise alle das getan haben, was der junge Sohn getan hat. Wir alle haben letztendlich gesagt, Gott, du stehst mir im Weg. Ich will mein Leben so leben, wie ich es will. Und eigentlich wäre es besser, wenn du tot wärst. Und damit haben wir Gott, unseren Vater, zutiefst beleidigt. Haben seine Strafe verdient. Aber jetzt schaut euch an, was der Vater macht, als er so nach Hause kommt. Vers 20, am Ende. Er war noch weit weg. Da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater hat vom Fenster Ausschau gehalten. Er sieht seinen Sohn, abgemagert, in alten Lumpen kommt er an, wahrscheinlich dreckig vom Schweinehüten. Und der Vater ekelt sich nicht. Er sagt nicht, was habe ich mit dir zu tun? Sondern er empfindet tiefes Mitleid. Und er rennt hin Und er wirft seinen Arm um ihn und küsst ihn. Und für einen würdevollen älteren Herrn aus dem Nahen Osten verhält sich der Vater damit garantiert ebenfalls nicht den gesellschaftlichen Umgangsformen entsprechend. Er müsste dahinschreiten. Aber er rennt. Garantiert sollte er sein Gewand nicht hochheben und seine Füße und vielleicht sogar seine Beine zeigen, aber er tut's trotzdem, damit er schneller rennen kann. Sowas tut man nicht. Kein Vater aus dem Nahen Osten würde diesen missratenen, davongerannten Sohn auf diese Weise begrüßen und jetzt auf ihn zurennen. Und es gibt von ihm kein, der kann aber was erleben, oder Hausarrest, oder der Vater ist nicht rachsüchtig. Der Sohn kommt und er stammelt diese vorbereitete Rede. Vers 21. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und wie erstaunlich ist die Antwort des Vaters. Vers 22. Da sagte der Vater zu seinen Knechten, schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Ist das nicht wunderbar? Stellt euch mal vor, dieser barmherzige Vater ist der Gott des Universums. Und ein Mensch kommt vor ihn und sagt, Gott, es tut mir leid, dass ich mein Leben in meine eigenen Hände genommen habe. Gott, es tut mir leid, dass ich wollte, dass du mich allein lässt. Gott, es tut mir leid, dass ich zu dir gesagt habe, du sollst aus meinem Leben verschwinden. Und Gott, der Vater, antwortet, was auch immer du getan hast, was auch immer du geworden bist, es macht nichts. Willkommen zu Hause. Dabei gibt es aber auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Und einerseits ist klar, wenn ich dem jüngeren Sohn einen Namen und eine Identität gebe, das sind wir, du und ich. Wie aber würdest du reagieren, wenn diese vier Männer hier auch mit dazugehörten? Haben wir das Bild von den vier Männern? Von links nach rechts sind das Joachim von Ribbentrop, der Reichsminister des Auswärtigen von 1938 bis 1945. Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Wilhelm Frick, Minister des Inneren unter Hitler und ganz zentral am Aufbau des Regimes beteiligt. Und Fritz Sauckel, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz unter Adolf Hitler, unter dem Millionen Menschen zum Arbeitseinsatz gezwungen wurden und nicht wenige auch gestorben sind. Alle wurden im Laufe des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches, grausamster Verbrechen gegen die Menschheit, für schuldig befunden und zusammen mit 6 weiteren Kriegsverbrechern zum Tode verurteilt. Und während des Prozesses begleitete sie ein amerikanischer Pfarrer namens Henry Gericke, ein deutscher Name, den man amerikanisch ausspricht. Er begleitete sie seelsorgerlich. Und zuerst kostete ihn das große Überwindung, überhaupt mit diesem Abschaum der Menschheit zu reden. Aber Gericke nahm sich Zeit für sie. Er sprach mit ihnen, er las die Bibel mit diesen Männern, die ja zu den Hauptkriegsverbrechern des Zweiten Weltkriegs zählten, Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen hatten. Wie der Sohn hatten sie alles verloren und bald würden sie ihr Leben verlieren. Während der Zeit, die Gerke mit diesen Männern verbrachte, wandelten sich tatsächlich die Herzen dieser Männer. Über Saukel schreibt Gerke: Meist lasen wir zusammen die Bibel und sprachen ein kurzes Gebet. Dabei knieten wir zusammen an seinem Bett, so wollte er es haben. Oft schloss er das Gebet mit den Worten des Zöllners: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich hatte allen Grund zu glauben, dass er es ernst meinte. Saukel hatte sich von Grund auf gewandelt. Als dann der Tag der Hinrichtung näher rückte, schreibt Gerke: Wir waren fast Tag und Nacht bei den Verurteilten. Einige von ihnen baten mich 4 bis 5 Mal am Tag, zu ihnen hereinzukommen. Ribbentrop las fast die ganze Zeit in der Bibel. Keitel zeigte besonderes Interesse für gewisse Bibelstellen und Choräle, die von der Liebe Gottes durch das versöhnende Blut Christi sprachen. Gott hatte während der ganzen Zeit ihre Herzen gewandelt. Und jetzt, da sie alles Irdische, ja selbst ihr Leben verlieren sollten, konnten sie das Versprechen annehmen, dass Gott reuigen Sündern durch Jesu Opfertod vergeben hatte. Und glauben, dass Jesus ihre sündenbelasteten Seelen von ihrer Schuld befreien würde. An den Tag der Hinrichtung erinnert Gerke sich so: Da Göring sich das Leben genommen hatte, war Ribbentrop der Erste, der den Weg zum Galgen antrat. Ehe er seine Zelle verließ, verbrachte ich einige Minuten mit ihm in Gebet und Fürbitte und hörte ihn sagen, dass er sein ganzes Vertrauen auf das Blut des Lammes setze, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Noch in seiner Zelle bat er Gott, Erbarmen mit seiner Seele zu haben. Dann ertönte das Signal und er musste den Korridor entlang zum Hinrichtungsraum gehen. Der zweite Verurteilte war Keitel, der Oberbefehlshaber der Wehrmacht. In seiner Zelle hielten wir eine kurze Andacht mit Gebet, ehe wir den letzten Gang mit ihm antraten. Als wir in den Hinrichtungsraum kamen, schickte Keitel schnell einen Blick zum ersten Galgen. Dieser Blick sagte mir, dass er wusste, dort hing sein Freund Ribbentrop. Wir stiegen die Stufen zum zweiten Galgen hinan. Keitel sprach ein Schlusswort, dem mein letztes Gebet folgte. Er antwortete mit der Feststellung: Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Als das Zeichen ertönte, dass Saukel hereingebracht werden sollte, fühlte ich, wie mein Herzschlag aussetzte. Dieser Verurteilte war am Tage zuvor und besonders am Abend recht aufgeregt gewesen. Und es war offensichtlich, dass es ihm schwer wurde, sich zu beherrschen. Wenn er auf der Falltüre stand, sagte er etwas von seinen 10 Kindern und ihrer Mutter. Das erschütterte mich sehr und für einen Moment konnte ich nicht weiter. Schließlich war es mir doch noch möglich, das Schlussgebet zu sprechen. Während ich danach in Fricks Zelle eine kurze Andacht hielt und Zeichen von Erschöpfung merken ließ, versicherte mir Frick, dass er in unserem schlichten Gottesdienst seinen Heiland gefunden habe. Er sagte, er glaube, dass Jesu Blut seine Sünden hinweggewaschen habe. Als er auf der Falltüre stand, hatte er wenig zu sagen, und wir beschlossen sein Leben mit einem kurzen Gebet für seine Seele. Gott sagt zu diesen Männern: Was auch immer du getan hast, was auch immer du geworden bist, es macht nichts. Willkommen bei mir zu Hause. Oder tatsächlich ist die Zusage Gottes etwas nuancierter. Gott sagt nicht, dass das, was wir getan haben, nichts macht. Es macht einen Unterschied. Was wir getan haben, macht auf jeden Fall etwas aus. Die Dinge, die wir gedacht und getan haben und die diese Männer gedacht und getan haben, die machen sehr viel aus. wie wir leben, macht einen großen Unterschied. Gott weiß das, Jesus weiß das. Und der einzige Grund, warum Gott sagen kann, dass er diesen Männern vergeben hat, der einzige Grund, warum der himmlische Vater zu diesen Männern wie Kinder hinrennt und zu Hause willkommen heißt, ist, dass jemand anderes schon die gerechte Strafe für ihre Schuld, für ihre Taten auf sich genommen hat. Und als Jesus diese Geschichte erzählt, ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort wird er bald nach seiner Ankunft zum Tod verurteilt. Und in diesem Tod konzentriert sich die ganze Schuld der Menschheit. In einem Ort, dem Kreuz, in einem Moment und auf einem Mann. Und der einzige Grund, warum Gott diesen Nazis und uns unsere Schuld vergeben kann, ist, dass Jesus, der Mann, der diese Geschichte erzählt und der Mann, der das Universum regiert, für uns gestorben ist. Und deshalb kann Gott in seiner Güte zu ihnen und zu uns sagen, was auch immer du getan hast, was auch immer du geworden bist, es hat sich erledigt durch den Tod von Jesus. Und es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Der Vater hatte auch einen älteren Sohn und wir begegnen ihm in Vers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und man kann ja seine Reaktion verstehen. Er erklärt es in Vers 29. All die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten, doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der da, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Es ist nicht fair, sagt er. Und vielleicht ist es uns gerade auch so ergangen. Vielleicht haben wir uns, als wir von diesen furchtbaren Menschen gehört haben, die Millionen Menschen auf dem Gewissen haben, gefühlt wie der ältere Bruder. Stell dir vor, du kommst nach Hause und dein Vater hat ein fröhliches Häufchen Massenmörder zu sich eingeladen und sie feiern zusammen. Das ist unvorstellbar. Aber wenn wir so denken, dann empfinden wir wie der ältere Sohn, der auch seinem Vater Vorwürfe macht, dass er den jüngeren Sohn wieder bei sich aufgenommen hat. Und damit ist der ältere Sohn genauso weit weg vom Herzen des Vaters wie der jüngere. Und falls uns das jetzt genauso geht, dann ist es unglaublich wichtig, dass wir diese Gefühle überwinden. Denn hört euch mal an, was der Vater zum älteren Sohn sagt. Vers 31. Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Dieser barmherzige Vater, der den jüngeren Sohn willkommen heißt, ist auch der großzügige Vater, der dem älteren Sohn nie etwas vorenthalten hat. Er ist ein guter Vater für beide. Und er will, dass sein ältester Sohn sein Herz versteht. Er will dem Sohn seine innersten Gefühle vermitteln. Und die Geschichte endet mit einem Sohn drin, der feiert. Und was ist mit dem anderen Sohn? Wir wissen es nicht. Wie wird er sich entscheiden? Wird er draußen bleiben und sich selbst bemitleiden und seinem Vater Vorwürfe machen? Oder wird er hineinkommen und mitfeiern? Jesus lässt diese Entscheidung offen. Und irgendwo lässt er uns auch damit entscheiden, würden wir reingehen oder würden wir nicht reingehen. Denn es ist ja so, es gab diese zwei Gruppen, die Zöllner und Sünder auf der einen Seite und die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf der anderen. Die Zöllner und die Sünder waren der Abschaum und die moralisch Verwerflichen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren die Ehrlichen, die Gerechten, die Moralischen und vielleicht auch die religiösen Leute. Und die Zöllner und Sünder würden sich mit dem jüngeren Sohn identifizieren, das ist klar, so hat Jesus die Geschichte erzählt. Und denen ist ihre Schuld sehr bewusst. Der jüngere Sohn bittet um Vergebung. Und es wird ihm vergeben, weil Jesus für ihn starb. Er war tot, der jüngere Sohn, und jetzt ist er wieder lebendig. Er war verloren und jetzt wurde er wieder gefunden. Während die Pharisäer sich im älteren Sohn wiederfinden können, äußerlich, sicherlich moralisch, beeindruckend irgendwie, keine schlechten Manieren, aber in seiner Verurteilung des jüngeren Sohnes und dem Vorwurf gegen den Vater wird deutlich, dass auch er ganz weit weg ist von seinem Vater. Auch er hat gegen den Vater rebelliert, weil er nicht mit dem Vater einstimmt in die Freude über die Rückkehr des jüngeren Sohnes. Diese zwei Gruppen gibt es. Und die Frage ist, wo du dich jetzt wieder erkennst. Vielleicht bist du wie der jüngere Sohn und dann hast du zwei Möglichkeiten. Vielleicht bist du noch fern vom Vater und fütterst lieber Schweine. Oder du willst zurückkommen und um Vergebung bitten. Diese zwei Möglichkeiten hat der jüngere Sohn. Die Frage ist, wirst du Vergebung erfahren? Weil Jesus für dich gestorben ist. Damit du heim zum Vater kommen kannst. Aber vielleicht bist du eher wie der ältere Sohn. Es fällt dir wegen deiner oberflächlichen Aufrichtigkeit und Integrität schwer zu erkennen, dass auch du Gott beleidigt hast durch dein Verhalten, durch deine Ferne von ihm. Und der Vater hat für beide die gleiche Botschaft. Komm rein zu mir, feiere mit mir. Gott fragt nicht, was hast du angestellt? Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Sondern er heißt Leute willkommen, die sehr wohl wissen, was sie mit ihrem Leben angerichtet haben. Und die im Bewusstsein ihrer Schuld zum Vater zurückkehren. Denn letztendlich macht es keinen Unterschied, ob wir jüngerer oder älterer Sohn sind. Wir alle müssen umkehren. Wir alle müssen uns entscheiden, ob wir zum Vater hineingehen und mit ihm feiern. Und die Frage ist tatsächlich, wirst du zum Vater zurückkehren, wenn du das noch nie getan hast? Als ich damals, vor mittlerweile fast 15 Jahren zum Vater zurückgekehrt bin, indem ich Jesus als Herrn und Erlöser annahm, da habe ich das so nach und nach einigen christlichen Freunden mitgeteilt. Und ehrlich gesagt war mir ihre Reaktion fast ein bisschen peinlich, irgendwie unangenehm. Ihre Erleichterung und ihre Freude waren irgendwie überzogen in meinen Augen. Aber tatsächlich war es so, dass ich in ihnen nur die Freude wiedergespiegelt hat, die man auch im Herzen meines Vaters findet, der nach mir Ausschau gehalten hat und auf mich gewartet hat Und als er mich dann gesehen hat, ist er losgerannt, hat sein Gewand hochgehoben und ist mir um den Hals gefallen und hat mich geküsst. Und dasselbe ist bei dir auch geschehen. Oder wird geschehen, wenn du diese Entscheidung triffst. Unser Vater hält weiterhin Ausschau nach allen, die noch nicht zu ihm heimgekehrt sind. Jetzt möchte ich mit einem Gebet abschließen und ich möchte das Gebet wieder als Gelegenheit für die formulieren, die zum Vater zurückkehren wollen. Vater, danke, dass du die ganze Welt geschaffen hast und uns als Teil von ihr. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, dass ich gegen dich rebelliert habe. Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu heißen. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast in deiner Gnade. Danke, dass Jesus gestorben ist, damit Vergebung für mich möglich ist. Bitte gib mir deinen Geist, damit ich von jetzt an mit dir lebe und so lebe, wie es dir gefällt. Amen.